Ihr hört «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Hallo zusammen. Hallo Simon.
Hallo Manuel.
Wir sind «Geschichten aus Aarau». Wir sind zwei Historiker, die sich jeden Monat eine Geschichte über Aarau erzählen. Und ihr wisst das nicht, aber wir nehmen am Tag vom Bachfischen auf, also dem sehr traditionsreichen Lampion-Umzugsfest in Aarau. Also in ein paar Stunden geht es los. Und wenn ihr, so wie wir leider auch, den Bachfischen dieses Jahr verpassen, könnt ihr ja unsere letzte Folge hören zum Stadtbach. Dort wird das Fest nämlich auch erwähnt.
Neben ganz vielen anderen spannenden Informationen von dir über die Geschichte und die Bedeutung vom Stadtbach in Aarau.
Genau. Und in unserem Podcast bleiben wir nicht nur bei Aarauer Festivitäten oder Geschichten, die nur in Aarau stattfinden, sondern wir gehen ganz oft auch in andere Schweizer Orte und manchmal gehen wir sogar oder eigentlich sehr oft über die Schweizer Grenzen raus. Simon, wird das mal auch der Fall sein? Weil du hast ja jetzt eine Geschichte vorbereitet, die ich zuhören darf.
Teils würde ich jetzt sagen. Ich habe gefunden, es ist mal wieder Zeit für Mittelalter. Und wie die HörerInnen auch schon wissen, und du ja auch, wo so meine Jugend- und Kindheitsleidenschaft für Geschichte begraben ist.
Ja.
Und ich habe mal gedacht, ja, ich greife ein Ereignis auf, wo zumindest in der Schweiz, denke ich, vielen bekannt ist, nämlich die Schlacht bei Sembach, 1386. Zu dieser Schlacht gibt es vor allem eine sehr bekannte Erinnerung oder eine Legende. Ich nehme an, du kennst die und wahrscheinlich viele von unseren Zuhörenden auch. Nämlich die vom Winkelried.
Ah ja. Ja. Du hast mich jetzt fast ein bisschen auf dem falschen Fuß verwischt, weil ich kenne viele von diesen Geschichten und Mythen. Aber ich mache immer ein bisschen durcheinander. Es gibt ja die Schlacht von Morgarten, die Schlacht von Sembach, dann gibt es Burgunderkriege, es gibt die Schlacht von Marignano, wo sich so ein bisschen die Realität und Mythen in meinem Kopf auch ein bisschen vermischen. Darum bin ich auch sehr froh, dass du mich und unsere Zuhörenden aufklärst.
Also es soll auch in dieser Geschichte ein bisschen darum gehen, nicht einfach nur den Mythos irgendwie zu dekonstruieren, sondern vielleicht eben einfach einmal eine andere Erzählungsweise von dem Ereignis. Und für all die, die vielleicht die Schlacht von Sembach und die Legende vom Arnold Winkelried nicht kennen, ich tue es schnell zusammenfassen in den Worten von Meinrad Lienert, wahrscheinlich einem von der berühmtesten Schweizer Mundart- und Heimatdichter um die Jahrhundertwende, so ein bisschen ein Sagen- und Märli-Onkel von der Schweizer Legende. Er erzählt das Ereignis so. Die Habsburger haben nach der Niederlage von Morgarten 1315 nicht können verwinden, dass sie da aufs Dach bekommen haben und haben ihre Macht von den Eidgenossen bedroht gesehen. Darum hat dann der Leopold, Herzog von den Vorlanden, beschlossen, dass wir denen Eidgenossen mal einen Denkzettel verpassen und sie züchtigen. Er ist darum vor die Stadt von Sembach gezogen, dort auf die Eidgenossen getroffen, wo in grosser Unterzahl sich dem Ritter hier entgegengestellt hat. Der Leopold und seine Ritter haben die dort erwartet, haben sie auch verhöhnt vor der Schlacht. Die Eidgenossen, natürlich tapfere Recken, wie sie sind, haben sich dann auf sie geworfen, Hellebarden schwingend, haben sich dann aber schnell umschlossen gesehen von dem Ritter her, sind arg in Bedrängnis gekommen und es hat schon alles verloren ausgesehen für die Eidgenossen, eingekesselt. Da hat ein Mann aus Unterwalden sich vernehmen lassen, nämlich der Arnold Winkelried. Der hat mit gewaltiger Stimme gerufen: Eidgenossen, ich will euch eine Gasse machen. Sorgt für mein Weib und meine Kinder. Und mit diesen Worten hat er sich auf die Ritter gestürzt, ihre Speer und Lanzen also griffen in einem grossen Umkreis und sich in dem Sinn in die reingeworfen, reingezogen, die festgehabt und damit eben eine Gasse gemacht, dass dann die Eidgenossen aus der Umklammerung haben können ausbrechen. von neuem Kampfgeist beseelt ist, ihnen dann gelungen, das Ritterheer zu besiegen. Und auch der Leopold, Herzog von den Vorlanden, ist gefallen in dieser Schlacht. Der Arnold Winkelried selber natürlich in der Opfergestalt gestorben wie ein Held, ist dann heitreit worden und unter den leuchtenden Firnen seiner Heimat begraben worden. Also wahrscheinlich so neben Wilhelm Tell eine von den grossen Sagenfiguren, gerade in der Zeit von Sempach und danach gibt es ja auch schon Historiografie, also Chroniken, wo das Ereignis vermerkt haben. Dort ist von ihm noch nichts zu hören. Mhm. Der Mythos von ihm oder die Figur verdichtet sich dann das erste Mal so ein bisschen im 15. und 16. Jahrhundert. In den ersten eidgenössischen Chroniken taucht er dann auf und hat dann vor allem grosse Beachtung in der Zeit von der Nationalstaatengründung im 19. Jahrhundert und während der geistigen Landesverteidigung, also während dem Zweiten Weltkrieg, wo man ja dann auch so Heldenfiguren gut hat können brauchen, um das Land einen und Vorbild sein für die Bevölkerung. Aber ich will eigentlich gar nicht so fest auf den Mythos von Arnold Winkelried eingehen, weil von dem ist schon viel erzählt und die Geschichte von ihm, wie du gesagt hast, eben, ist ja sehr prägend, prägt ja auch dein Bild ein bisschen und Mythos und Geschichte vermischt sich ja dann da bei vielen auch. Was mich viel mehr interessiert hat, war, was ist eigentlich mit der anderen Seite, mit den Verlierern. Und gerade für uns und unseren Podcast ist das viel relevanter, weil bei der Schlacht von Sempach haben auch Aarauer mitgemacht. Und zwar nicht auf der Seite der Eidgenossen.
Gerade wollte ich fragen, auf welcher Seite sie gestanden sind.
Nein, die haben auf Seite vom Habsburger Herzog Leopold gekämpft. Und auf der Seite sind bezeugt ein Ritter von Küngstein, Bürger von Aarau, österreichischer Rat und Besitzer vom Schlössli. Als Gefallene auch der Schultheiss Burkhard Vogt ist gefallen in dieser Schlacht und mit ihnen, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, aber 14 Bürger, manchmal werden auch mehr genannt, die in dieser Schlacht auf Seite der Habsburger gegen die Eidgenossen das Leben gelassen haben. Und da hat mich jetzt schon interessiert, wie ist man dann auf Seite der Habsburger oder vor allem in Aarau mit dem Ereignis umgegangen. Hat man das einfach irgendwie übergangen, vergessen möglichst schnell, weil man halt verloren hat? Oder wo 14, 15, also wenige Jahrzehnte eigentlich nach der Schlacht 1386, wird ja der Aargau bernisch. Das heisst, hat man dann einfach die eidgenössische Erzählung übernommen und die auch wie mitträgt und sich irgendwie sowieso schon lange von den Habsburgern da befreien lassen. Mm. Jetzt ist natürlich immer schwierig, auf was greift man zurück, wenn man irgendwie will Quellen finden, wie man auch in Aarau mit dem Ganzen umgegangen ist. Aarau hat damals noch keine eigene Geschichtsschreibung gehabt oder keine Chroniken geschrieben. Aber es gibt eine andere Quelle, die uns hilft in dieser Zeit, nämlich bin ich ins Stadtarchiv Aarau.
Okay, nicht schlecht.
Und habe mir dort die aufbewahrten sogenannten Jahrzeitbücher angeschaut. Hm. Jetzt, sagt ihr das etwas?
Keine Ahnung. Also meine erste Assoziation ist, dass es irgendwie um die Ernte oder so geht.
Es geht um Tage im Jahr. Ein Jahrzeitbuch hat aber nichts mit Bauern zu tun, sondern mit den Kirche.
Okay, ja.
Jahrzeitbücher sind von kirchlichen Institutionen geführt worden. Es sind eine Art Kalender. Und in die Jahrzeitbücher hat man die Namen und vielleicht gewisse Anmerkungen zu Personen registriert, zu denen ihrem Gedenken man jedes Jahr durch eine Jahrzeit ein Gedenken gefeiert hat für ihre Seelenheil. Mhm. Wir sind noch in der ganz katholischen Zeit, oder man muss einem Fegfeuer entkommen. Das heisst, man hat dann auch für die Angehörigen oder eben für die Leute in diesen Jahrzeitbüchern, die dort erfasst waren, beten. Damit eine Kirchengemeinde zum Beispiel für die Seelenheil beten hat und du in dieser Jahrzeit, in diesen Jahrzeitbüchern aufgenommen worden bist, hast du in der Regel eine Stiftung gemacht. Also der Kirche irgendeinen Geldbetrag überlassen oder einen Landbesitz oder vielleicht auch den Zins, den du beziehst von irgendeinem Besitz. Und mit dem ist dann der Gottesdienst finanziert worden. Mhm. Darum, die Jahrzehntbücher sind in mehrererlei Hinsicht interessant. Einerseits sieht man zum Beispiel, was für finanzielle Mittel eine Kirchengemeinde finanziert hat oder ein Kloster. Andererseits sieht man aber eben auch, wie das Totengedenken in so einer Gemeinde ausgesehen hat. Mhm. Oder beispielsweise in Aarau.
Wow, das klingt wirklich mega spannend.
Das heisst, man hat dann im Gottesdienst einerseits für das Seelenheil gebeten und da heisst ein Gottesdienst damit, je nachdem auch nochmal erzählt, wer das war und was die Person gemacht hat. Das heisst, man hat dann auch ein Stück weit ein bisschen Geschichtsvermittlung. Oder? Man erinnert jedes Jahr an gewisse Personen, Verstorbene. Das bildet ja auch eine gewisse Geschichtskultur damit aus.
Ich hoffe, dass das auch mal jemand für mich macht. Dass irgendjemand aufschreibt, was ich so gemacht habe, nachdem ich gestorben bin.
Ja, du, ich weiss nicht. Vielleicht ist es auch gut, wenn das dann irgendwann mal...
Ja,
wenn man
schon,
dann
nicht
mehr immer noch das Gleiche über dich sagt.
Kommt darauf an, was ich gemacht habe in meinem Leben.
Dann müsstest du jetzt erst mal in die Lage kommen, etwas zu stiften. Hm? Vielleicht fängt es mal mit dem an. Sie sind darum eine wichtige Quelle und Aarau hat eben auch solche Jahrzeitbücher. Und im älteren Jahrzeitbuch von der Pfarrkirche, das hat man 1360, also gut 20 Jahre vor der Schlacht von Sempach angefangen, dort gibt es einen Eintrag für eine sogenannte Jahrzeit. Und der Eintrag lautet folgendermaßen: Am 6. Juli ist folgender Eintrag. Jahresgedächtnis des erlauchten Fürsten und Herren, des Herzogs Leopold von Österreich und der übrigen Herren, Ritter, Edelknechte und ehrbaren Männer, die mit ihm in der Schlacht zu Sempach im Jahre des Herren 1386 am Tage nach St. Kilian erschlagen wurden. Ihre Seelen mögen in Frieden ruhen. Das ist jetzt ein bisschen spezielle Form, eine sogenannte Schlachtjahrzeit. Also man hat dann im Laufe der Zeit nicht nur Gedenken für einzelne Personen gehabt, sondern eben teilweise auch für so ganze Ereignisse. Mhm. Was jetzt interessant ist an dem Eintrag, einerseits natürlich Aarau betet offenbar für das Seelenheil vom Herzog Leopold und seiner Ritter. Viel interessanter ist aber, von wann der Eintrag wahrscheinlich ist.
Mhm.
Wenn man nämlich die Handschriften anschaut, wer da welchen Schreiber zu welcher Zeit geschrieben hat, kann man die auch ein bisschen datieren. Und der Eintrag wird datiert ins Jahr 1416 bis 1436.
Mhm.
Das heisst, die Schlachtjahrzeit von Sempach ist offiziell eingetragen worden in das Buch, mindestens ein Jahr, nachdem der Aargau und Aarau schon zu Bern gehört hat. Das heisst, man hat unter Berner Herrschaft ein Andenken an die Habsburger pflegt.
Mhm.
Was jetzt auf den ersten Moment doch recht paradox wirkt, wenn man so denkt, Eidgenosse ist mir jetzt irgendwie, aber gleichzeitig erinnert man sich und gedenkt den Habsburger.
Mhm. Ja, ich meine, die Gründung von, oder wo Aarau Teil von Bern worden ist, heisst das ja nicht unbedingt, dass das auch einen kulturellen Wandel gerade sofort mit sich gebracht hat. Nur weil sich die Herrschaftsverhältnisse verändert haben.
Völlig richtig. Und darum bin ich jetzt eigentlich dieser Frage ein bisschen nachgegangen. Wieso hat man in Aarau sich offenbar noch unter Berner Herrschaft an Sempach und an die Habsburger erinnert und für die gebetet? Und wieso ist vielleicht auch heute irgendwie von dem Gedenken an Sempach nicht mehr viel vorhanden bei uns? Also, ich glaube, es gibt kaum eine Legende oder so, wo irgendwie jetzt die Aarauer Beteiligung an Sempach speziell gedenkt, feiert, was auch immer.
Im Unterschied zu innerschweizer Orten. Ich glaube, dort ist das schon einmal mehr bedeutungsvolle Geschichte, die man kennt und sich erzählt und auch einen Bezug zu der eigenen Herkunft irgendwie herstellt.
Ja, und vielleicht heute nicht mehr gleich, aber eben so 1. August-Rede im Kalten Krieg. Ich glaube, dort ist der Winkelried, ohne dass ich jetzt das nachgeprüft habe, schon ein paar Mal vorkommen. Das heisst, wir wechseln jetzt eigentlich mal die Seite und müssen auf die Habsburger Seite wechseln, eigentlich auch für die ganze Geschichte von damals. Das heisst, wir machen jetzt schnell ein bisschen einen Sprung, um auch die Situation zu verstehen, in der sich Aarau befunden hat, bevor oder gerade wo dann die Schlacht von Sempach stattfindet und nachher. Und auch ein bisschen, wie die Beziehung war zu Habsburg. Mitte 14. Jahrhundert hat Habsburg, wo ja seine Stammlande, auch im Aargau, hat angefangen, ihren Sitz immer mehr in den Osten zu verlegen, also auf Wien, und sind eigentlich dort heimischer geworden, haben da ihre Herrschaft in Kärnten im Tirol ausgebaut gehabt. Also Fokus, das Zentrum liegt eigentlich immer mehr weiter weg von da und nicht mehr direkt im Aargau. Trotz dieser abnehmenden direkten Präsenz hat man dann die Herrschaft hier in der Region anders ausgeübt, zum Beispiel mit einer schriftlichen, strafferen Verwaltung, mit einer Städtepolitik, also dass die Kleinstädte, die schon von den Kyburgern ja teilweise gegründet worden sind, auch noch mehr eingebunden worden sind in die Herrschaftsausübung als Stellvertreter. Auch gewisse Aargauer Städte sind wichtige Verwaltungszentren geblieben, zum Beispiel Brugg und Königsfelde. Königsfelde als Erinnerungsort der Habsburger und teilweise Grablegung. Brugg als Stammort mit der benachbarten Habsburg und Baden beispielsweise als administratives Zentrum. Und man hat sich angefangen, eben auch abstützen auf Stellvertreter und die in die Herrschaftsausübung einbeziehen. Das ist vor allem nicht nur Adligen zugute gekommen, sondern immer mehr auch einer kleinstädtischen Führungsschicht. Sowohl Adlige, aber auch Nicht-Adlige, die eben im Namen von der Habsburger Herrschaftsrecht ausgeübt haben. Und es hat durch das auch immer eine engere Verflechtung gegeben, insbesondere auch, weil Adlige nicht nur die Habsburger, sondern auch ihre Untergebenen Geldprobleme hatten. Und gerade die Städte waren wichtige Geldspender.
Haben denn die kleinstädtige Führungsschichten auch die Motivation gehabt, durch das irgendwie Adel aufgenommen zu werden?
Es war für sie auch eine gute Vernetzung. Also eben, wenn wir jetzt daran denken, der Ritter von Küngstein, der da als Aarauer Bürger bei Sempach mitgekämpft hat, war Besitzer vom Schlössli, war Hofrat bei den Habsburger. Also der ist sicher nicht zu Schaden gekommen durch seine Loyalität, ist aber gleichzeitig eigentlich ein Teil von der Aarauer Stadtbürgerschaft. Es ist eigentlich ein Win-Win. Die Habsburger haben in der zweiten Hälfte vom 14. Jahrhundert ihre Klientel vergrössert, die für sie Herrschaft ausgeübt haben und ihnen loyal gewesen sind. Die wiederum, Adlige wie auch Bürger, haben durch das natürlich auch von dieser Machteinbindung profitiert. Darum, denke ich, ist es auch kein Zufall, dass der Aarauer Schultheiss und weitere Bürger bei der Schlacht bei Sempach ganz selbstverständlich auch auf der Seite der Habsburger mitgekämpft haben. Oder?
Und eben da ist es nicht um quasi nationale Loyalität gegangen, sondern genau eben um die gegenseitige Abhängigkeit eigentlich, die materiell auch war.
Genau, also ich kann dir sonst ein paar Beispiele noch erzählen. Die Habsburger sind natürlich auch immer wieder in die Region gekommen, haben da Hoftage gehalten, zum Beispiel einen Lehenstag in Zofingen 1361. Dort hat noch der Schultheiss Hans Stieber das Schlössli zum Lehen bekommen, also auch wieder ein Aarauer Bürger vom Herzog Rudolf damals. 1363 in Baden hat es auf Bitte vom Rat und der Bürger von Aarau Änderungen all der geltenden Freiheiten gegeben. Also zum Beispiel freies Vererben von Besitz hat nur noch müssen vom Schultheiss genehmigt werden. Dass zum Beispiel Gerichtsurteil in Aarau nur noch bei höheren Geldbeträgen haben können auf Rheinfelden weitergezogen werden. Sonst hätte man nämlich müssen da in Aarau vor dem Schultheiss und dem Rat appellieren. Also das siehst du, der Aarauer Rat, der Aarauer Schultheiss, die haben da auch mehr Recht übertragen bekommen und durch das natürlich auch privilegiert worden von den Landesherren. Das jetzt einfach schnell so Beispiel. Es gibt noch weitere. Zum Beispiel 1381 hat der Herzog Leopold III., der dann bei Sempach gekämpft hat, den Aarauer das Privileg gegeben, an freien Strassen Kaufhäuser zu bauen. Wieder ein Beispiel für so eine Privilegierung. Darum, wenn man das jetzt ein bisschen auch aus einer heutigen oder moderneren Forschungsperspektive anschaut, früher hat man das eher so ein bisschen erzählt, wie auch in der alten Stadtgeschichte übrigens, dass die Aarau während dem Expansionsdrang der Habsburger, der hat müssen mitfinanzieren, dass das eine Art Druck, Fremdherrschaft, vielleicht sogar Knechtschaft ist. Mhm. Das ist so ein bisschen zwischen den Zielen zu lesen. Eigentlich sieht man, dass das nicht wirklich ein Leiden war, sondern eben vielmehr eine Einbindung in die Herrschaft. Und mhm. nicht nur in Aarau, sondern auch an anderen Orten ist es vielfach der Fall gewesen, dass gerade Städte expandiert haben, indem sie zum Beispiel Adligen Geld verliehen haben, wenn die Schulden gehabt haben. Die haben dafür Herrschaftsrecht oder Land verpfändet. Mhm. Und das Pfand ist nie mehr ausgelöst worden. Das heisst, eben Städte wie Zürich oder auch Bern, die haben eigentlich so auch ihr Herrschaftsgebiet können erweitern. Nicht mit Erobern, sondern indem, dass sie Geld verleiht haben und dafür Pfand bekommen haben.
Mhm. Und im Umkehrschluss heisst es ja dann gleich, dass die Eroberung von Bern oder wo Bern Aarau erobert hat, das nicht unbedingt irgendwie als Befreiung wahrgenommen wurde ist. Vom Habsburger Joch quasi.
Ja, jetzt kommen wir
das ist
genau.
Meine These.
Ja, jetzt kommen wir genau auf die andere Seite. Vielleicht noch zur Schlacht langsam. Also mhm. du bist völlig richtig. Also Aarau hat überhaupt oder zumindest die Bürger, die da beteiligt sind, so, die haben eigentlich keinen Grund gehabt, die Habsburger Herrschaft als irgendwie spezielle Fremdherrschaft zu sehen, sondern die sind eigentlich die gewesen, wo sie legitimiert haben, sie an der Macht auch beteiligt haben, als Stellvertreter eingebunden haben. Also man kann da nicht von irgendeiner Knechtung oder so mhm. reden. Und man hat jetzt auch nicht speziell auf Bern gewartet, um sie zu befreien. Mhm. Jetzt eben, die Schlacht bei Sempach ist auch ein bisschen anders, zumindest aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive sind die Rahmenbedingungen etwas andere als das, was der Meinrad Lienert in seiner Winkelried-Saga erzählt, wo da eben reine Überheblichkeit vom Adel die Bauern da zurechtzuweisen, mhm. dass das die Motivation gewesen wäre, sondern mit einem zunehmenden Verschiebung von der Habsburger Zentrumssituation nach Wien ist natürlich da auch mehr Raum teilweise entstanden für Eidgenossen, die auch eine immer aggressivere Expansionspolitik betrieben haben, ihr Territorium zu vergrössern, auch auf Kosten der Habsburger. Eine von diesen Massnahmen oder von diesen Möglichkeiten war, Ausbürger aufzunehmen. Mhm. Ausbürger heisst, Leute ins Bürgerrecht von einer Stadt aufzunehmen, die aber nicht in der Stadt leben.
Mhm.
Und das ist für die, die das Bürgerrecht von einer Stadt bekommen haben, noch vorteilhaft gewesen, weil man ist dann unter dem Schutz von dieser Stadt gestanden, man hat das Bürgerrecht gehabt, Marktzugang gehabt. Die Stadt hat dann auch neue Formen von Einnahmen gehabt, von diesen Ausbürgern. Aber das Problem ist natürlich gewesen, wenn die Personen, die jetzt da ins Bürgerrecht aufgenommen werden, und manchmal sind das auch ganze Städte gewesen, wenn die eigentlich schon in eine andere Herrschaft gehört haben, mhm. zum Beispiel bei den Habsburger.
Mhm.
Und jemand, der jetzt das eben sehr aggressiv auch betrieben hat, war Luzern gewesen. Das heisst, im Vorfeld von der Schlacht bei Sempach gibt es diverse Auseinandersetzungen, wo eben Luzern Habsburger Städte aufgenommen haben als Ausburger, zum Beispiel Sempach, Meyenberg, Willisau.
Mhm.
Und das hat dann mittelfristig dazu Konflikt mit den österreichischen Amtleuten geführt und mit den Habsburgern am Schluss, wenn man das nicht hätte tolerieren können, dass da durch die Ausburgerpolitik eigentlich Untertanen abgegraben werden und damit auch Zinsen, Steuern, Abgaben. Das war dann mit dem eigentlich ein Auslöser gewesen, dass der Leopold III. 1386 sein Heer gesammelt hat bei Bruck, wo, und zum dann gegen Luzern und die Innerschweizer Orte zu ziehen, um ja, wieder seine Herrschaftsrechte, wo da langsam flöten gegangen sind, durchzusetzen. Mit dem war es sehr ein grosses und bedeutendes Ritterheer gewesen, mit Zugang vom Aargau, vom Thurgau, Elsass, sogar aus dem Tirol sind Adlige gekommen und haben auf seiner Seite gekämpft. Also das grosse Ritterheer, das ist durchaus beleidigt. Wie das dann genau bei Sempach abgelaufen ist, dort weiss man nicht viel Verlässliches. Es scheint so zu sein, dass die Ritter vom Leopold ursprünglich in überlegener Position, wahrscheinlich ein bisschen erhöht, die Schlacht angefangen haben. aber dann im Laufe von dem Kampf eben gegen die unterlegene Zahl von Eidgenossen verloren haben. Mhm. Aber von Winkelried weiss man nichts in dieser Zeit, sondern wahrscheinlich ist eine gewisse Militärtechnik mitentscheidend, weil sich ja in dieser Zeit die Kriegsführung auch von den Eidgenossen mit diesen Gewalthaufen, dem Zusammenspiel von Hellebarden und langen Lanzen gegen die Ritter anfängt, bewähren und durchsetzen und ein Stück weit dann den Kampfesraum von den eidgenössischen Orten damals begründet.
Ich kann mir vorstellen, dass im Film Braveheart man sich ein bisschen inspirieren lassen von dieser Zeit. Also so die quasi die armen Männer, die die Speere gegen die Rösser aufheben, für die, die den Film gesehen haben. Klar, auch dort ein bisschen überspitzt wahrscheinlich dargestellt, aber eben, es ist durchaus eine Möglichkeit gewesen, gegen ein Überlegungsritter hier mit diesen Speeren und Hellebarden können, zu Schlag kommen, mit der richtigen Taktik.
Genau, man darf nur nicht vergessen, die Eidgenossen sind nicht alles arme Bauern gewesen, sondern dort hat es auch Patrizier, der Schultheiss von Luzern, der Petermann von Gundoldingen war dort auch führend gewesen. Und das sind also nicht einfach eben nur edle, fromme Bauern, sondern das ist auch eine Gesellschaft, die hierarchisch prägt ist. Nachher ist das Ende der Schlacht. Der Herzog Leopold stirbt im Kampf. Ein Großteil von seiner Ritterschaft auch, also teilweise sind da Familien, mehrere Mitglieder von einer Familie gestorben. Das heisst, es hat einen gewissen Machtzusammenbruch auch gegeben, nachher in den Vorlanden, also in dem Gebiet vom Tirol bis ins Elsass, wo der Aargau dazugehört hat, weil einfach eine Führungsschicht, wo ja doch gerade im ländlichen Raum aus Adligen bestanden hat, einfach nicht mehr da war.
Und man kann ja nicht einfach jemand Neues wählen, weil die Führungsschicht normalerweise vererbte Titel hatte.
Genau, und teilweise eben dort wirklich auch mehrere Generationen an Adelsfamilien in dieser Schlacht im Mannesstamm gefallen sind. In Eindruck gibt es zum Beispiel die Schlachtkapelle von Sempach, wo die Familien und Personen auch mit Bild und Wappenschild dargestellt sind. Das ist dann schon noch eindrücklich. Ich glaube, Familie von Hallwil verliert, glaube ich, 3 Mitglieder und die Herren von Rheinach ebenfalls sicher 3 oder 4. Also es sind wirklich grosse Verluste auch. Und damit wahrscheinlich auch eine wichtige Vorbedingung, dass der 1415, also ja, ein Vierteljahrhundert später, der Aargau auch hat können erobert werden durch Bern. Und jetzt kommen wir eigentlich da zum Hauptteil von der Geschichte, nämlich wie ist man jetzt eigentlich mit dieser Niederlage umgegangen? Die Aarauer haben ja da geholfen, Habsburger Herrschaft zu verteidigen bei Sempach. Wir wissen, man hat Leopold und seine Ritter auch in Aarau gedenkt in der Folgezeit. Man muss jetzt aber ein bisschen das im grösseren Kontext anschauen, auch wie die Habsburger das gemacht haben. Nach der Schlacht wird der Leopold III. Und einige von seinen Ritter, gerade die, die von weiter weg sind, im Tirol, aus dem Tirol zum Beispiel, werden in Königsfelden beigesetzt, in der Klosterkirche. Es gibt dort auch heute noch den Kenotaf, wo man bestaunen kann. Er ist allerdings dann später dort überführt worden. Schon sein Sohn, der Leopold IV., hat seinem Vater 1392 ein Jahr Zeit gestiftet, am 4. Juli. Montag nach St. Ulrich ist das. Allerdings noch ohne spezielle Erwähnung von den Gefallenen, die in dieser Schlacht auch mit seinem Vater umgekommen sind, sondern wirklich, es geht ums Vatergedenken und von den Vorfahren allgemein. 1395 gibt es dann auch eine Familienjahrzeitstiftung, also wieder so ein Gedenkfeier in Sursee, wiederum an den Leopold, der verstorben ist. Es ist aber dort dann auch noch ein bisschen anders gelebt worden. Es ist nämlich als explizites Schlachtgedenken ausgestattet gewesen. Auch an die anderen Gefallenen. Also jetzt gibt es teilweise auch so einen Wandel, nicht nur mit Gedenken an Einzelpersonen, sondern eben auch an eine Schlacht und alle, die dort beteiligt sind, so wie es dann ja zu Aarau aufgeschrieben worden ist.
Also alle einfach die, nur die Habsburger.
Genau. Ja. Leopold, sein Brüder, ergänzt dann in Königsfelde 1411 nach dem Tod die Jahrzeit und erweitert das Gedenken an alle Gefallenen bei Sempach, an die Ritter, die mit dem Leopold III. Gefallen sind. Das ist wahrscheinlich auch eine Zeit, wenn du schon mal in Königsfelden gewesen bist, wo der Bilderzyklus oder die Bildreihen entstanden ist von Rittern mit ihren Wappen. Das sind eigentlich so, ja, ganze Reihen von so Porträts oder Ganzkörperdarstellungen von knündelnden Rittern, die da beten, wo alles Personen darstellen, die in dieser Schlacht gefallen sind. Also von dem einzelnen Erinnern von der Familien und dem Vater wird jetzt auch so ein Schlachtgedenken mit den weiteren Rittern, die gefallen sind. So vorerst mal in Königsfelden, aber das Schlachtgedenken weitet sich immer mehr auch aus. Vor allem auch nicht nur nach der Niederlage von Sempach, sondern dann auch mit den folgenden Spannungen mit den Eidgenossen. Weitere solche Jahrzeiten gibt es dann auch in Beromünster, in Zofingen, Zurzach, in St. Urban, Wettigen oder Feldbach. Und auch nicht nur in Aarau, sondern auch an anderen Orten ist das Schlachtgedenken oft auch erst nach Eroberung durch die Eidgenossen eingeführt oder verschriftlicht worden. Das heisst, man hat dort sogar eine Intensivierung festgestellt nach der Eroberung vom Aargau. Da hat man zum Beispiel, oder man weiss das auch aus den Jahrzeitbüchern von Baden, von Bruck, Birmenstorf, Gebenstorf, Villmergen, Wolle, Gonteschwil, auch im luzernischen Büron, hat man sich auch weiterhin an die Habsburger erinnert. Mhm.
Wenn ich nochmal eine These aufstellen darf, so viel ich weiss, hat man so Gedenken jetzt nicht nur gemacht, einfach um diesen Menschen nachzutrauern, sondern auch als Loyalitätsbekundung. Also, dass man zum Beispiel an Gottesdienst und so quasi auch vermittelt, dass man Teil ist von dieser Gesellschaft. Und gerade die visuellen Gedenken, die du angesprochen hast, wie zum Beispiel die Ritterbilder, auch als Einladung gedacht gewesen sind, um der Herrscherschicht zu zeigen, hey, schaut hier, wir haben eure, quasi eure Ahnen, die gefallen sind, hier bei uns aufgehängt, also Bilder von ihnen. Und man hat sich durch das wie auch ein materielle Gegenbekundung erhofft.
Da, zu dem Motiv kommen wir noch, aber es geht natürlich, du hast völlig richtig, bei dem Gedenken geht es lange nicht nur darum, einfach ein bisschen zu trauern und ein bisschen zu gedenken, sondern da gibt es durchaus auch weitergehende Motive dazu, wieso, dass man auch unter Berner Herrschaft, jetzt im Fall von Aarau oder der Aargauer Kleinstädte, weiterhin an dem Habsburger Gedenken festgehalten hat. Zudem komme ich da gerne noch, weil dort nimmt das Ganze noch mehr Fahrt auf. Nur vielleicht noch schnell zu diesen Gottesdiensten. Zum Beispiel in Bruck hat man 1460 festgehalten, dass zur Erinnerung an Sempach aus den Einkünften von der Kirche von Möntal eine Mahlzeit an die Bevölkerung soll spendiert werden. Also das ist nicht nur, wir feiern zusammen den Gottesdienst und erinnern uns daran, sondern es gibt dann sogar eine Speisung im Gedenken an das. Also Menschen haben da auch etwas davon, in rein ganz materieller Hinsicht. Du hast jetzt das schon angetönt, eben, was sind so Motive dafür? Und es gibt durchaus einen Hinweis darauf, dass das Festhalten auch eine politische Komponente hat. Weil gerade in der Erinnerung auf Habsburger Seite ist in den Predigten, wo man dann die Jahrzeit gefeiert hat, so ein Bon mot, könnte man fast sagen, verknüpft worden. Man hat nämlich dann dem Volk verkündet, in dem Gedenken, der Herzog Leopold sei, Zitat, von den Seinen auf dem Seinen um das Seine gebracht worden. Also eine Sichtweise auf die Schlacht von Sempach, dass der Leopold von den eigenen Leuten auf seinem eigenen Grund und Boden um sein Hab und Gut gebracht worden ist. Also völlig illegitim da offenbar geschlagen worden, ohne irgendwelche Rechtsansprüche. Und ich finde, das kontrastiert doch schon recht mit der Freiheits- und Befreiungstradition, wie sie da die eidgenössische Sichtweise später geprägt hat. Oder?
Ja.
Das ist eigentlich genau das Gegenteil.
Voll.
Und interessant ist, dass das Bonmot einerseits in Königsfelden überliefert war, aber auch in weiteren Regionen vom Aargau. Also auch an anderen Orten hat man das Jahrzeitgedenken mit diesen Worten so den Menschen vermittelt. Mhm. Dass eben der Leopold eigentlich unrechtmässig, könnte man sagen, da geschlagen worden ist. Und jetzt wirst du dich sicher fragen, löst das dann keine Reaktionen aus?
Ja.
Zumindest also bei der Obrigkeit.
Ja. Weil Bern ist ja jetzt auch nicht ein minor player. Also Bern, wenn sich Bern von einer Stadt wie Aarau würde provoziert fühlen, würde sie sicher die Mittel haben, um eine Verordnung zu schaffen.
Ja, und es ist tatsächlich so. Es gibt überlieferte Fälle, wo das fortgesetzte Gedächtnis pro Habsburg, sage ich jetzt mal, bei den Eidgenossen auf Unmut gestoßen ist. Zum Beispiel der Luzerner Rat hat bei der Tagssatzung Protest eingelegt, als 1463 bekannt wird, dass der Zofinger Kirchenherr, der Pfarrer, mit dem Wort von dem auf dem Seinen, von den Seinen um das Seine, für Habsburg predigt hege. Und auch der Berner Rat ist dort nicht erfreut, wo man das gleiche 1476 in Königsfelden für den Leopold III. Macht. Im Gegensatz zu Luzern setzt aber Bern das ein Verbot gegenüber dem Gedenken nicht durch, weil er auch beispielsweise auf anderen Teilen von seinem Gebiet Jahrzeitgedenken hat, wo nicht mit der eigenen politischen Haltung würde übereinstimmen. Mhm. Zum Beispiel hat es in Bern Gebiet gegeben, wo auch Karl dem Kühnen gedenkt haben, wo ja auch eigentlich mal ein Gegner für sie ist.
Also Bern war so ein bisschen, hey, solange nicht mehr Stress macht, lassen wir das jetzt mal da durchgehen.
Ja, quasi. Wahrscheinlich eben. Das hat ja dann auch nicht irgendwie realpolitische Widerstände angefangen auszulösen. Darum hat man das wahrscheinlich akzeptiert. Aber man hat durchaus festgestellt, dass da im Aargauer Untertanengebiet eine Erinnerungskultur gepflegt wird, die nicht gerade im Einklang ist mit den neuen Herrschaftsverhältnissen. Dass man das Gedenken aber nicht überall akzeptiert hat, zeigt zum Beispiel das Beispiel von der Herrschaft Baden, wo ja von allen eidgenössischen Orten als gemeine Herrschaft verwaltet worden ist. Dort hat man nämlich das Sempacher und Habsburger Gedenken in der Kirche, also die Jahrzeiten, gestrichen. Man könnte jetzt meinen, dass auch im Aargau so das Habsburger Gedenken ein Aarau vielleicht langsam so sich ausschleicht und ausfadet und eben langsam überdeckt wird von vielleicht eidgenössischer Gedenktradition an Sempach. Das ist aber gar nicht der Fall. Sondern man hat es viel mehr akzentuiert.
Okay, ja. Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
Und zwar nicht nur in Aarau, sondern auch in anderen Aargauer Kleinstädten. Aarau hat nämlich noch ein weiteres Jahrzeitbuch von der Stadtkirche, und zwar eine überarbeitete Fassung von 1504, gut 100 Jahre nach der Schlacht von Sempach. Und der Rat hat dort das bisherige Jahrzeitbuch erneuern, auch überarbeiten und bereinigen, auch mit der Überlegung, dass es Jahrzeiten mittlerweile gegeben hat, wo haben sich da angehäuft in dem Kalender, wo niemand mehr einen Bezug hat und wo man dann auch gestrichen hat. Aber auch im neuen Jahrzeitbuch, 100 Jahre nach Sempach und ja, schon mehr als ein halbes Jahrhundert unter Berner Herrschaft, hat man die Sempacher Schlachtjahrzeit übernommen. Und zwar als einzige an dem Tag vom 4. Juli. Und man hat sogar den Text noch ein bisschen abgeändert. Und zwar hat man dort das Gedenken noch erweitert, um einen Zusatz von nicht nur, dass der Leopold von Österreich mit seinen getreuen, edlen Rittern umgekommen ist und dass ihre Seelen in Frieden ruhen sollen, sondern auch den Zusatz «Huius opidi civibus», was so viel heisst wie die Bürgerschaft von dieser Stadt, also von Aarau. Also man hat jetzt in das Gedenken spezifisch auch die Aarauer eingeschlossen als Opfer oder beziehungsweise treue Diener vom Leopold, die da bei Sempach gefallen sind.
Jetzt klingt es aber für mich schon wieder mehr nach Nachtrauer. Also tatsächlich, dass wir, ja, keine Ahnung, der früheren Macht vom Adel in Aarau irgendwie ein bisschen nachtrauert.
Ich würde weniger sagen, dass es Trauer ist, sondern vielmehr, dass man eine spezifisch auch lokale Verknüpfung herstellt, die explizit Aarau auch in Kontext von dieser Schlacht setzt und von den Teilnehmern aus Aarau von dieser Schlacht. Das Phänomen kann man auch in anderen Aargauer Städten beobachten. Zum Beispiel in Zofingen entsteht auch im Nachgang von dieser Schlacht die Legende vom Schultheiss Niklaus Tut. Den kennst du vielleicht auch, ich weiss es nicht. Der hat auch zumindest in Zofingen eine Brunnenfigur gewidmet und in Zofingen ist, glaube ich, schon noch, kennt man den.
Ja, voll, ja.
Der hat nämlich in der Schlacht von Sempach auch, wo, von den Zofingern, die auf Habsburger Seite gekämpft hat, hat er das Banner von der Stadt verschlungen oder in seinem Maul verborgen, dass es nicht den Eidgenossen in die Hand fällt. Auch in Bremgarten gibt es die Erzählung vom Ritter Werner Schenk, wo mit Bürgern von Bremgarten bei Sempach gekämpft hat und wo dort auch die Verteidigung vom Banner von Bremgarten am Schluss mit seinem Tod bezahlt hat. Und die Geschichte von dem Werner Schenk, die ist dann bis um 1700 zu einer regelrechten Legende ausgebaut worden. Also der Name als Gefallene, der war überliefert gewesen, aber die ganze Geschichte von dem Opfertod von dem Bremgartner und dem Werner Schenk, der da eben so heldenhaft gefochten hat, das ist dann im Nachgang ähnlich wie eine Winkelried-Sage oder auch die Geschichte von Niklaus Tut hat sich da angefangen auszubauen. Und auch Aarau hat in dem Gedenken, wie wir gesehen haben, ja auch den regionalen, lokalen Bezug auch noch weiter ausgebaut, indem das explizit Stadtbürger erwähnt worden sind.
Also könnte man jetzt vielleicht denken, dass in dieser Zeit, eben so um 1500, vielleicht auch ein bisschen lokales oder so ein bisschen die lokale Identität generell irgendwie ein bisschen stärker geworden ist. Also die einzelnen Städte haben vielleicht ein bisschen mehr Autonomie verlangen gehabt. Also, weiss, ich denke jetzt, zum Beispiel heute kann man das vielleicht mit Fußballvereinen vergleichen. So, jede Stadt hat so
ihren Vergleich.
Ja, jede Stadt hat so ein bisschen ihren Verein und man tut so ein bisschen auf die Lorbeeren vom Fußballverein zurückgreifen, um so ein bisschen sagen, hey, wir sind jemand. Und dort hat man halt, ja, einfach die Schlacht gehabt, die irgendwie bedeutend war in der jüngeren Geschichte, mehr oder weniger jüngeren Geschichte.
Auch wenn der Vergleich natürlich sehr gewagt ist. Ja. Aber ein gutes Bild. Also es wird tatsächlich die Ausbildung von diesen lokalen Legenden und auch Identifikationsfiguren, wie Niklaus tut, wird auch als eine Ausbildung von einem zunehmenden Selbstbewusstsein als Stadt, als Bürgerschaft verstanden. Also, dass man so historische Beteiligung an wichtigen Ereignissen mit der eigenen Geschichte verbindet oder anfängt zu verbinden. Gerade in grösseren Städten, in Zürich, Luzern, Bern und so weiter, findet dann auch im 15. Jahrhundert, wo die Legendenbildungen auch stattfindet, auch Anfang für eine städtische Chronistik, die anfängt, Stadtgeschichten zu schreiben. Also auch die eigene Vergangenheit, das Werden von dieser Bürgerschaft, von dieser Stadtgemeinschaft zu beschreiben. Das heisst, es gehört, die Geschichte zu erfassen und so die Geschichte auch lokal zu verankern, gehört sicher dazu zu einer Identität, die man anfängt auszubilden. Das andere ist auch, dass man zum Beispiel lokale Eliten ein Interesse gehabt haben, ihre eigenen Vorfahren schon in einem bedeutenden Zusammenhang von der städtischen Geschichte einzubringen oder namentlich zu erwähnen und damit auch die eigene Position im Heute zu legitimieren. Also wenn du anfängst, irgendwann eben das Schlachtgedenken noch etwas spezifischer, noch etwas klarer, lokaler auszubilden und Legenden anfängst zu erzählen und die kommen dann auch noch deine Vorfahren vor, erhöht ja das auch dein Prestige heute in der Stadt beispielsweise.
Ausser mit dem speziellen Fall, dass es ja da eine Niederlage eigentlich war. Also ich kann mir das vorstellen, dass man sagt, ja, meine Vorfahren haben die und die Schlacht gewonnen. Aber da ist so, dann, meine Vorfahren haben eigentlich die Schlacht verloren.
Ja, aber es geht in dem Zusammenhang ja nicht nur darum, dass es super gut ist, sondern du zeigst ja eigentlich auch durch die Beteiligung, auch wenn am Schluss die Schlacht verloren geht, deine Loyalität. Mhm. Wo du ja in dem Sinn mit dieser Loyalität auch die Privilegien, die dir die Herrschaft gegeben hat, tust rechtfertigen. Mhm. Oder man hat die Privilegien, die Freiheitsrechte, die gewisse Autonomierechte, die man vielleicht von den Habsburger Landesherren mal bekommen hat, die tut man natürlich auch mit denen zurückzahlen. Mhm. Aber mit Bern hat man das Erinnern an Habsburg sicher auch als Legitimation von der eigenen Stellung gebraucht, oder? Von dem Recht, das man empfangen hat von Habsburg, um auch zu sagen, hey, bevor ihr jetzt unsere neuen Landesherren werdet und über uns bestimmt, wir haben übrigens die und die Rechte von den Habsburger bekommen. Frau Martina Stärken von der Uni Zürich, Professorin, die das auch so ein bisschen gesagt hat, das Gedenken hat man auch so ein bisschen einsetzen in diesen Auseinandersetzungen mit Bern um den Rechtsstatus, um auch die Legitimierung von der eigenen Position in der neuen Herrschaft von Bern. Mhm. Wieso gedenken wir heute nicht mehr im Gottesdienst Leopold, seine Ritter und den Aarauer Bürger, die in der Schlacht von Sempach gefallen sind. Einer von diesen Gründen ist sicher die Reformation, weil die Jahrzeitbücher, wo ja das Gedenken gepflegt worden ist und auch verschriftlicht war, im Gottesdienst gepflegt wurde, die sind mit der Reformation nicht mehr nötig gewesen, weil du hast ja jetzt nicht mehr für dein Seelenheil irgendwie zahlen oder arbeiten, sondern dir ist ja deine Sünde vergeben gewesen, nach der reformierten Theologie. Das heisst, viele von diesen Jahrzeitbüchern aus dem reformierten Aargau nach Anne sind heute auch nicht mehr erhalten, teilweise zerstört worden oder nur noch im Bruchstück vorhanden, weil sie einfach auch keine Funktion mehr hatten im Gottesdienst. In den katholischen Gebieten hingegen schon, also eben zum Beispiel im Bremgarten hat sich ja die Legende von dem Werner Schenk, der da in Sempach dabei war, die hat sich weiter gehalten und ausgestaltet. Gewisse Städte haben so Jahrzeiten-Erinnerungen aus dem Gottesdienst, aus diesen Jahrzeitbüchern, können retten, indem dass sie eigene Stadtgeschichten angefangen haben, eben so städtische Chroniken angefangen haben anlegen, wo dann auch Teil von diesen kirchlichen Gedenkanlässen innen überführt worden sind. Aarau hat das gerade so in dieser Zeit um 1500 nicht gehabt. Mhm. Darum hat die Geschichtsschreibung auch nicht irgendwie das übernommen oder aufgenommen, sondern die Reformation wird dort wahrscheinlich wirklich ein bisschen ein Riegel gewesen sein für das Aarauer Gedenken an Herzog Leopold. Und da kommt sicher dazu, dass Berner eben auch mit der Zeit angefangen haben, ihre Erinnerungsanlässe auch im Aargau zu verankern. Mhm. Und in Aarau zum Beispiel hat Bern den sogenannten 10'000 Rittertag in seinem Herrschaftsgebiet eingesetzt als Erinnerung an den Burgunderkrieg. Mhm. Also da gibt es dann auch neue Erinnerungsformen, die dann eben vielleicht neue, bessere Klammern bilden für die Gemeinschaft, die man jetzt will darstellen als die alten Habsburger. Mhm.
Ja, und durch die frühe Neuzeit, also eben ab dem 16. Jahrhundert, zieht sich ja dann schon mehr das Bild vom reformierten Bern gegen quasi katholische Habsburg. Also die offene Feindschaft, Stichwort zum Beispiel 30-jähriger Krieg, ist dann schon viel mehr sichtbar, wo ja eben Aarau dann ganz klar auf der Seite von der Eidgenossenschaft in der Bedrohung vom Habsburg steht.
Ja, und da kommt auch dazu eben gerade so die eidgenössische Geschichtsschreibung, also so Chronisten, die angefangen haben, eine Geschichte von der Eidgenossenschaft zu erzählen, wie zum Beispiel der Aegidius Tschudi im 16. Jahrhundert, aber eine andere, die haben natürlich dann probiert, verbindende Geschichten in die eidgenössische Geschichtsschreibung zu integrieren und nicht das, was separiert. Zum Beispiel eben der Arnold Winkelried und so, der taucht dann als erstes Mal wirklich in der Geschichtsschreibung als Legende beim Aegidius Tschudi und bei anderen auf in dieser Zeit. Etwas, was dieser Zeit auch so als Klammern für alle Eidgenossen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, entdeckt wird, sind die Helvetier. Mhm. Man darf nicht vergessen, wir sind in der Zeit von der Renaissance, man interessiert sich für die Antike und antike Völker und antike Schriftsteller. Mhm. Und dort stößt man dann eben auf die Helvetier so als gemeinsames Urvolk, wo eigentlich ja alle Eidgenossen dazugehören. Mhm. Also man hat dann auch wieder neue Narrative, wo eben mehr Einheit stiftet als spaltet. Und das gerade in einer Zeit, wo ja realpolitisch dann die Reformation eigentlich wieder mehr ein Keil in die Eidgenossenschaft oder zwischen die eidgenössischen Orte treibt. Mhm. Darum kann man dort ja auch aus dieser Sicht eigentlich so ja, anders erinnern, wo eben vielleicht nicht so im Einklang ist oder vielleicht dem sogar ein bisschen entgegenläuft, nicht wirklich brauchen.
Ich finde es mega spannend, dass gerade eben in der Erinnerungskultur die Habsburger die Bösen sind und die Eidgenossen die Guten. Oder so habe ich es jetzt einmal immer verstanden. Und bei der Geschichte, die du erzählt hast, dass halt eben ein bisschen anders war. Mhm. Also dass es eigentlich nicht böse gegen gut war, sondern es sind zwei Lager mit Herrschaftsanspruch einander gegenübergestanden und beide sind mächtig gewesen. Also mhm. eben auch, du hast mich ja auch korrigiert, eben, es sind nicht die armen Bauern gewesen, sondern es ist eine aufstrebende Eidgenossenschaft gewesen, die durchaus auch als Adel einen Machtanspruch hat können stellen.
Ja, ich glaube, das ist vielen, die uns vielleicht jetzt zuhören und mit Geschichte sonst nicht so viel zu tun haben, eigentlich ein wichtiger Aspekt oder ein spannender Aspekt, nicht nur einfach, dass man in den Geschichtswissenschaften probiert, irgendein Ereignis in der Vergangenheit möglichst genau zu rekonstruieren und wie es eigentlich war, mhm. sondern dass gerade wie man zu gewissen Zeiten über gewisse Ereignisse urteilt hat, dass das selber ja auch eine Geschichte hat. Also Sempach jetzt heute bei uns in dem Podcast als Ereignis selber spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Viel wichtiger oder viel interessanter daraus aus, dünkt mich jetzt auch, wie die Erinnerung und das drüber reden und mhm. wie man mit dem umgeht, dass das ganz, ganz vielfältige Formen übernommen hat und auch zu gewissen Zeiten gewisse Funktionen übernommen hat. Ich glaube, dass die Habsburger, jetzt, wie du gesagt hast, bei uns heute irgendwie die bösen Fremdherren sind und so. Ich glaube, das ist sich auch wieder am Wandeln.
Ja.
Es dünkt mir, das ist eins von diesen Bildern gewesen, wo sehr wichtig war während dem Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg, also so zum den Abwehrwillen und die Verteidigungsbereitschaft, mhm. wo man hat wollen leben, auch können in die Vergangenheit projizieren. Mhm. Und heute denke ich, ist das schon viel versöhnlicher und an gewissen Orten sicher in der Schweiz gar nie ganz vergessen gegangen. Mhm. Gerade das Kloster Muri, Kloster Königsfelden, Bruck, Habsburg, das sind ja schon auch Erinnerungsorte, die zu späteren Zeiten immer wieder ja auch noch in dem Sinn mit gutem Gedächtnis gepflegt worden mhm. sind und nicht irgendwie ja, verboten oder mhm. niedergemacht, wobei ich mich da im Detail nicht auskenne. Aber ja, ich finde, es ist schon eine Frage, die durchaus auch recht ja, gegenwärtig relevant ist. Wie gehen wir mit Geschichte um und was wollen wir erzählen, was erzählt man nicht und wie erzählt man es und auch mit welchen Absichten. Wo ich jetzt an dieser Folge war, mit zum Beispiel auch, bin ich über eine Meldung gestolpert, dass es jetzt offenbar in der MAGA-Bewegung in den USA wichtig kann sein, dass man seine Vorfahren kann zurückführen mhm. in amerikanischen Bürgerkrieg oder sogar noch weiter zurück in Unabhängigkeitskrieg. Mhm. Also um so den eigenen Status als in Anführungszeichen richtige Amerikaner oder richtige Amerikanerinnen zu legitimieren und eben dann in Abgrenzung aber zu zugewanderten Amerikanerinnen in den letzten Jahrzehnte.
Mhm. Genau, ja, darum habe ich ja auch ein Fußballbeispiel gemacht, weil eben Identität in der Geschichte immer wieder eine andere Form angenommen hat, aber ein Stück weit immer wichtig war. Also immer ist jetzt ein grosses Wort. Aber ja, eben, man kann sich auch heute vorstellen, wie man gewisse Identitäten eben zum Beispiel zu einer Nation bildet oder zu einer Stadt.
Mhm.
Und das kann ganz verschiedene Formen annehmen und ist, wie du sagst, eben auch nicht unbedingt linear. Dass es zum Beispiel immer nationalistischer wird oder immer, keine Ahnung, adliger, whatever. Sondern eben, wie du sagst, verschiedene Formen hat können annehmen. Was aber linear bleibt, ist unser Podcast.
Ja, der neigt sich nämlich langsam am Ende zu. Ich habe dieser ganzen Erinnerungsgeschichte im Moment nichts hinzuzufügen. Das mag sich vielleicht wieder ändern. Vielleicht erleben ja die Habsburger in Zukunft im Aargau oder in Aarau ein Revival.
Ja. Ich tue mal das Fest von 10'000 Ritter wieder ins Leben rufen. Obwohl, nein, das war ja Bern, gar nicht Habsburg.
Ja, aber das hat man bei uns dann schon gepflegt. Ja, der 10'000 Rittertag.
Ja.
Genau.
Okay, ja,
vielleicht bis dahin statt dass man auf die Jahrzeiten-Einführung wartet im reformierten Aargau, ist vielleicht besser, man hört einfach monatlich unseren Podcast. Das ist ja auch so ein Stück weit wie eine Jahrzeit. Wiederkehrend, verlässlich im Gedenken an die Aarauer Geschichte.
Und wenn ihr zum Beispiel wollt wissen, wie die Quellen ausgesehen haben, die du für die Folge konsultiert hast, kann man auch auf Instagram bei uns reinschauen. Das ist @Geschichten aus Aarau Podcast.
Oder man kann uns ein Mail schreiben, wenn man das jetzt besonders gut gefunden hat oder diverse Fehler entdeckt hätte. Mail an geschichten.aus.aarau@gmail.com. An dieser Stelle möchte ich auch noch Raul Richner danken, dem Stadtarchivar von Aarau, der in den vergangenen Wochen mir mehrfach das Archiv durchgeöffnet hat und die Archivalien rausgesucht. Besten Dank auch an dieser Stelle.
Danke vielmals, Raul.
Und sonst danke vielmals allen Zuhörenden, die uns zugelassen haben. Ich hoffe, ihr habt mal noch eine andere Seite von der Medaille von dieser ganzen Sembacher-Geschichte kennengelernt.
Ich auf jeden Fall. Danke vielmals, Simon, und bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal. Tschüss, Manuel.